Also es war eine richtige freudige Fahrt aus der Gegend von Karlsruhe heute Morgen hierher zu euch. Und ich freue mich, mit euch heute hier jetzt diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Das ist sehr schön. Ja, und ich habe mir sagen lassen, dass ihr durchaus auch einen etwas längeren Predigttext mal vertragt. Und deswegen, da schüttelt jemand den Kopf, nicht? Doch, hoffentlich. Ja, also ich hoffe es jedenfalls. Ich habe einen etwas längeren rausgesucht, und zwar aus dem Philipperbrief, dem 2. Kapitel. Genau. Und falls der für Menschen wie mich jetzt eigentlich zu klein gedruckt ist, ich lese ihn nochmal vor. Paulus schreibt: Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ich ja auch von Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich tue eins, ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die wir zu den Vollkommenen zählen, sollen uns stets vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott euch darüber noch Klarheit verschaffen. Jedenfalls sollten wir an der Überzeugung festhalten, die wir bereits gewonnen haben. Folgt meinem Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, aber auch jetzt kann ich nur unter Tränen schreiben, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Am Ende erwartet sie das Verderben. Ihr Bauch ist der Gott, den sie verehren, und was eigentlich eine Schande ist, darauf gründen sie ihr Ansehen. Sie haben nur das Irdische im Sinn, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleicht, dem Leib, der die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lässt. Dazu hat er die Macht, wie er auch die Macht hat, sich alles zu unterwerfen. Herr Jesus Christus, wir sind heute Morgen hier, weil wir an deine Gegenwart hier glauben. Und wir glauben, dass du mit deinem Geist unter uns bist und dass du zu uns reden willst und uns etwas mitgeben willst. Und darum bitten wir dich, dass du uns jetzt unsere Ohren und unsere Herzen für dich öffnest. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen uns mehr bewegen. Das zumindest sagen das uns Gesundheitsexperten, dass wir uns mehr bewegen müssen. Wer jede Woche 2,5 Stunden stramm läuft, der steigert seine Lebenserwartung um 3 Jahre. So zumindest habe ich das nachgelesen. Das hat eine Studie nämlich herausgefunden. Aber die Studie sagt auch, dass 42% der Deutschen sich deutlich zu wenig bewegen. Und man kann sich das gut vorstellen, wenn man mich sieht, ich gehöre auch dazu. Ich sitze morgens in der S-Bahn, ich sitze den ganzen Tag im Büro oder in Meetings. Ich nehme im Oberkirchenrat in Karlsruhe, wo ich arbeite, gerne mal den Aufzug in den 3. Stock und beim Müllermarkt die Rolltreppe. Abends sitze ich dann am Wohnzimmertisch und manchmal vor dem Fernseher. Ich bewege mich zu wenig und ich tue das wie wahrscheinlich die meisten Deutschen. Und ich mache jetzt hier mal keine Abstimmung, wer sich hier wie viel bewegt. Wahrscheinlich machen das viele von euch, aber die meisten machen es eben doch zu wenig. Eigentlich sollten wir am Tag mindestens 10.000 Schritte gehen, sagen Gesundheitsexperten. Aber in Wahrheit legt ein Büroangestellter täglich durchschnittlich gerade mal 1.500 Schritte hin. Wir bewegen uns zu wenig. Und darum gibt es auch haufenweise Bücher, die uns alle erklären wollen, wie wir denn in Bewegung geraten. und wie wir Bewegung in unseren Alltag sinnvoll einbauen. Da gibt es eine Handy-App, die unser Bewegungsprofil dann aufzeichnen kann und unsere Schritte zählt. Ich hatte mal einige Jahre lang einen Hund, damit ich wenigstens ab und zu zum Gassi gehen raus musste, aber seit der gestorben ist, fällt auch das wieder weg. Jetzt habe ich so eine Uhr am Handgelenk, die die Schritte zählt. Nutzt auch nicht viel. Die Uhr allein macht's halt nicht. Bewegungsarmut, ihr lieben Schwestern und Brüder, ist ein ziemlich modernes Problem. Frühere Generationen ohne Autos und Rolltreppen haben sich deutlich mehr bewegt, das weiß ich auch. Ich war mal Pfarrer in einer Gemeinde, in einem Dorf, da erzählten mir die älteren Menschen, dass sie in ihrer Jugend immer jeden Tag 4 Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle gelaufen sind. Das ging richtig den Berg runter ins nächste Tal. Und dann sind sie von da zur Arbeit und zur Schule gefahren. Und abends sind sie wieder die 4 Kilometer den Berg hochgelaufen. Heute hat das Dorf direkt eine S-Bahn-Haltestelle. Auch der Apostel Paulus kannte keine Bewegungsarmut. Er hatte im ersten Jahrhundert mit Sicherheit mit anderen Problemen zu kämpfen, mit Schiffbrüchen, Gefängnisaufenthalten und Auspeitschungen. Ich sage euch, das sind wirkliche Probleme. Aber Bewegungsarmut gehörte damals zu seiner Zeit nicht dazu. Nun hatte Paulus das ein bisschen leichter. Es gab eben noch keine Rolltreppen, Aufzüge, S-Bahnen und Autos. Und die Menschen waren eben zur Zeit des Paulus überwiegend zu Fuß unterwegs. Selbst ein Esel war mal Luxus. Und Paulus war so ein Eifriger, der ganz viel unterwegs war. Hinten in seinen Bibeln manchmal so guckt, so die Reisen des Paulus gibt es da. Haben vielleicht manche schon mal gesehen auf so Landkarten. Der kann nur staunen, was Paulus da zu Fuß zurückgelegt hat. Es hat sich mal jemand die Mühe gemacht nachzurechnen, wie viele Kilometer Paulus damals unterwegs war. Von Jerusalem nach Damaskus, nach Ephesus, nach Korinth, nach Laodicea, nach Philippi. Nach Rom, Luftlinie, allein Luftlinie, wenn man die Stationen verbindet, 21.300 Kilometer. Da würde meine Handy-App ganz schön streiken. Die meisten Straßen verliefen aber damals natürlich nicht in gerader Luftlinie und so waren es wahrscheinlich noch viel mehr Kilometer, die Paulus gelaufen ist. Er tat das natürlich nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern ihn drängte der Glaube an Jesus Christus dazu, durchs gesamte Römische Reich zu reisen. Paulus war davon angetrieben, diese Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen zu bringen, damit alle, aber wirklich alle von der Gnade Gottes hören. Und darum war Paulus unterwegs und ständig in Bewegung. Dieses Unterwegssein war übrigens überhaupt ein Markenzeichen der Christen in den ersten Jahrhunderten. Man nannte die Christen am Anfang nämlich die Menschen des Weges, bevor dann der Begriff Christen aufkam. Man nannte sie die Menschen des Weges oder des neuen Weges. Christlicher Glaube war also ursprünglich gar keine Lehre, die man irgendwie in Schulen anhand von Büchern auswendig lernen konnte. Der Glaube an Jesus Christus war ein Weg, eine Bewegung. Und das begann ja schon bei Jesus selbst, nicht wahr? Jesus selbst war immer in Bewegung. Er ging von Nazareth zum Jordan, vom Jordan in die Wüste, von der Wüste nach Galiläa. Jesus war am See Genezareth unterwegs, er besuchte mehrfach Jerusalem, er reiste in den Süden bis nach Jericho, er lief sogar über das Wasser und einmal sagte Jesus über die Art, wie er lebte, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Jesus war ständig unterwegs und seine Jünger immer mit dabei. Wenn Jesus Menschen in seine Nachfolge rief, dann sagte er nicht, komm morgen um 8 Uhr in die Synagoge, Sitzungsraum 3 und bring Papyrus und Griffel mit, sondern Jesus sagte, steh auf und folg mir nach, geh mit mir mit. Also ganz praktisch, mach dich mit mir auf den Weg. Und so lernten die Jünger, dass Glaube etwas damit zu tun hat, dass man ständig unterwegs ist. Auf dem Weg lernt man den Glauben. Auf dem Weg lernt man Gott kennen und ihm vertrauen, nicht im Sitzen. Nun fällt ja vielleicht euch auf, wie auch mir, dass sich das irgendwie grundlegend geändert hat. Wir sind als Christen, jedenfalls hier in unseren deutschen Kirchen, nicht mehr so richtig unterwegs. Wir sind sesshaft geworden. Wir haben Kirchen aus Steinen gebaut, mit dicken Wänden und schweren Türen. Wir haben Gemeindehäuser aus Beton errichtet und Schließanlagen und Hausmeister, die über die Ordnung wachen. Wir haben Firmenhallen gekauft, um sie umgebaut, mit Bühne und Lichttechnik versehen, Kindergärten errichtet, diakonische Werke erstellt, Tagungshäuser gebaut. Die ersten Christen haben sich in Wohnzimmern getroffen oder am Flussufer, am Rande der Stadt. Unser Glaube findet in Sälen, ehemaligen Firmenhallen, Büros, Meetingräumen und Sitzungszimmern statt. Wir sind keine landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden mehr, die unterwegs sind, sondern solche, die sich eben doch überwiegend in Sitzungen organisieren. Kein Wunder, dass wir an Bewegungsarmut leiden. Unsere Art, habe ich den Eindruck, Gemeinde und Kirche zu sein, ist heute so ganz anders als bei den ersten Christen. Die Jesusbewegung ist zum Stehen gekommen und schließlich zum Sitzen. Na, jetzt können wir sagen, so ist das halt. Die Zeiten haben sich geändert, so what? Aber ich bin überzeugt, dass die äußere Form unseres Glaubens auch auf ein inneres Problem hinweist. Denn zum Glauben gehört immer die Bewegung. Unterwegs sein, eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Der Glaube an Jesus ist nämlich auch eine innere Reise. Wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich auch innerlich unterwegs, immer in Bewegung. Und mein Glaube und mein Leben verändern sich ständig. Denn Glaube, ihr Lieben, Glaube hat man ja nicht. Glaube lernt man jeden Tag neu. Im Unterwegssein mit Jesus. Und genau darum geht es Paulus in seinem Brief und in dem Abschnitt, den ich uns heute Morgen vorgelesen habe. Wenn er schreibt, ich möchte nicht behaupten, dass ich alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. In der Lutherbibel ist das übrigens noch ein bisschen drastischer übersetzt. Da heißt es, ich jage dem Ziel nach. Das ist Bewegung in seiner schnellsten Form, wenn ich hinter etwas herjage. Und Paulus sagt, so ist Glaube ein Jagen, ein Rennen, ein Laufen, kein Sitzen und Füße hochlegen. Glaube, das ist Bewegung. So wie durch körperliche Bewegungsarmut unsere Gesundheit gefährdet wird, so kommt durch seelische und geistliche Bewegungsarmut der Glaube in Gefahr und wird krank. Glaube ist Bewegung. Dass das so ist, liebe Schwestern und Brüder, das hat seinen Grund. Paulus sagt, wir sind eben noch nicht am Ziel. Und wenn wir noch nicht am Ziel sind, dann müssen wir in Bewegung bleiben. Wir müssen noch unterwegs sein. Wir müssen noch im Glauben weitergehen, Schritte machen, Fortschritte machen. Denn das Ziel, auf das wir zugehen, sagt Paulus, das ist die himmlische Welt. Das ist unser Ziel, der Himmel. Und seht ihr, da beginnt schon das Problem. Wir haben uns nämlich als Christen eben doch oft ganz gut auf dieser Erde eingerichtet. Wir bauen unsere Häuser, pflegen unsere Vorgärten, genießen den Urlaub auf Mallorca und feiern schöne Lobpreisgottesdienste. Es geht uns gut. Naja, mal abgesehen von ein paar Problemen. Die haben wir alle. Aber wir haben es satt und trocken und weich und gemütlich und darum stehen wir auch als Christen in der Gefahr, dass wir den Himmel so ein bisschen vergessen und in den Hintergrund schieben. Wenn es uns doch jetzt schon so gut geht, wozu brauchen wir eigentlich noch den Himmel? Die ersten Christen haben sehnsüchtig darauf gewartet. Sie haben darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt, dass er sie zu sich in den Himmel holt. Und wir denken, na gut, soll Jesus doch wiederkommen, aber doch bitteschön erst nach meinem nächsten Sommerurlaub und nach dem Ed Sheeran-Konzert, wo ich gerne noch hin will, oder nach der nächsten Spring-Konferenz. Und wenn ich mir anschaue, was in den Gemeinden manchmal so von Kanzeln und Bühnen und Pulten verkündigt wird, dann bekomme ich das mulmige Gefühl, liebe Schwestern und Brüder, dass wir manchmal gar nicht mehr ernsthaft an den Himmel glauben. Da versuchen viele eher durch sozialpolitische und diakonische Arbeit eben schon ein Stück Himmel hier auf Erden zu errichten. Das ist ja nicht falsch. Aber wenn wir unser letztes Ziel, die Gegenwart Jesu in ihrer absoluten Vollkommenheit, wenn wir die verlieren, dann hören wir auf, eine Bewegung zu bleiben. Dann, denn ohne Ziel ist die ganze Reise ja sinnlos. Wer nirgends mehr hin will, braucht auch nicht mehr vorwärts zu gehen. Glaube ist Bewegung. Das hat übrigens noch einen zweiten Grund, warum das so ist. Nicht nur, dass wir als Christen auf ein Ziel zu gehen, sondern Gott will uns unterwegs auch verändern. Wir sollen, wenn wir am Ziel ankommen, nicht mehr die gleichen sein wie zu Beginn unserer Glaubensreise. Ich liebe Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer alles Herr der Ringe kennt. Wer kennt denn Herr der Ringe? Darf ich mal... Ah, das ist gut. Dann brauche ich jetzt nicht die ganze Geschichte der drei Bücher und die von Bilbo Beutlin auch noch zu erzählen. Ich liebe die Geschichte von Herr der Ringe. Und dabei wird erzählt von Bilbo Beutlin. Und als Bilbo Beutlin am Ende am Schicksalsberg ankommt, um den Ring ins Feuer zu werfen und damit Sauron und die Dunkelheit zu besiegen, da ist Bilbo auf seiner langen, langen Reise ein anderer geworden. Die Reise hat ihn verändert. Die Reise hat ihn mutig gemacht, hat ihn Freundschaft und Liebe gelehrt. Und das ist das Besondere und das Wichtige an solchen großen Geschichten wie zum Beispiel der Geschichte von Herr der Ringe. Alle großen Geschichten der Weltliteratur erzählen davon, dass es einen Weg gibt, den ein Held gehen muss, voller Gefahren, die er bestehen muss. Und wenn er am Ende den Sieg errungen hat, dann ist er ein anderer geworden. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch unsere Geschichte. Gott will aus uns Menschen machen, die anders werden. Oder besser gesagt, er will aus uns Menschen machen, die endlich zu dem werden, die sie eigentlich von Gott her schon sind. Alles das, was Gott schon in uns hineingelegt hat, an Mut, an Vertrauen, an Glauben, an Fähigkeit zu lieben, an Barmherzigkeit, alles das soll endlich sichtbar werden im Laufe unserer Glaubensreise. Wir sollen Licht für die Welt sein. Und für unsere Mitmenschen. Und wenn wir am Ende unserer Reise ankommen, dann sind wir andere Menschen, als wir vorher waren. Und wir sehen Jesus ähnlicher, als es am Anfang so war. Die Glaubensreise verändert uns. Der Heilige Geist verändert uns über diese Glaubensreise hinweg auf dem Weg. Und von ihm, dem Geist, heißt es ja, er sei Wind und Sturm und wehe, wo er will. Auch der Geist ist also in Bewegung. Seht ihr, liebe Schwestern und Brüder, darum, Glaube ist Bewegung, ist Veränderung. Und jeder Stillstand bedroht den Glauben. Diese Veränderung im Glauben übrigens, die wir durchlaufen, nennt man in der Theologie oftmals die Heiligung. Aber hiermit geht es genauso wie mit dem Himmel. Wenn ich so meine Kirche manchmal anschaue, da rede ich jetzt von der ich komme, aber leider auch viele anderen, dann scheint mir da manchmal auch von Heiligung wenig geredet zu werden. Nicht, dass ständig gesagt wird, was wir als Christen alles tun sollten. Da gibt's viel. Freundlicher sein zu Flüchtlingen, uns einsetzen für Randgruppen, ökologisch fair einkaufen, für Compassion oder Open Doors Geld spenden, für das Tierwohl eintreten, gegen Abtreibung engagieren, schön immer in den Gottesdienst kommen, einmal am Tag stille Zeit machen und, und. Wir werden bombardiert mit Forderungen, was wir tun sollen. Aber niemand sagt uns, wer wir werden können. Und darin steckt die Kraft. Nicht, was wir tun sollen, sondern wer wir werden können, wer wir in Gottes Augen eigentlich sogar schon sind. So voller Schönheit, so voller Barmherzigkeit, so voller Liebe, so voller Fähigkeit, mit anderen mitzuempfinden, so voller Wahrheit, so voller Licht und Segen. Liebe Schwestern und Brüder, das sieht Gott längst in uns. Und es darf sichtbar werden. Immer mehr. Auf dem Weg unserer Glaubensreise. Darum, es geht viel weniger um du musst. Und viel mehr um Gott schenkt dir. Die eigentlich gute Botschaft ist, wir müssen eben nicht so bleiben, wie wir sind. Gottes Geist ist gar und Gottes Geist verändert uns. Und wisst ihr, ich finde es manchmal eine ganz große Tragödie, wenn ein Mensch nach 10, 20, 30, vielleicht 40 Jahren Glaube immer noch der gleiche ist wie am Anfang. Und wenn er noch genauso handelt wie am Anfang und genauso denkt wie am Anfang. Der Glaube muss in Bewegung bleiben, damit verändert werden. Aber wir haben aus dem Glauben manchmal einen Standpunkt gemacht. Das ist das Fatale. Ein Standpunkt behauptet ja seine Meinung. Ein Standpunkt bedeutet, dass ich eine Meinung habe, auf der ich dann ganz fest stehen bleibe, unverrückbar. Und für manche ist das ja eine Tugend, wenn sie unverrückbar 20 Jahre auf ihrem Standpunkt verharren. Wir wissen dann genau, was richtig ist und was falsch, was Sünde ist und was Gott verurteilt. Wir haben einen Standpunkt und unser Mitbruder und unsere Mitschwester haben auch einen Standpunkt. Und dann wird gestritten unter Christen und es geht um die Wahrheit und es geht um das Recht haben und es geht um das unverfälschte Evangelium und es geht um die Abwehr von Irrlehren. Und wir stehen fest auf unserem Standpunkt, soll der andere sich doch bitteschön bewegen und zugeben, dass er Unrecht hat. Ich habe Recht. Ach, ihr Leben, wie viel Unbarmherzigkeit und Hartherzigkeit gibt es da unter uns. Christen, die einfach nur auf ihrem Standpunkt verharren und die dann Menschen, die anders leben, anders denken, eine andere Geschichte mitbringen, andere Erfahrungen haben, andere Arten von Beziehungen leben, die Bibel anders auslegen, die werden dann schnell verurteilt. Sie gehören nicht dazu. Statt dass wir ihren Weg einmal mitgehen, den Weg derer, die wir manchmal nicht verstehen, als dass wir ihren Weg mitgehen, um sie zu verstehen, vielleicht sogar von ihnen zu lernen, verharren wir auf unserem Standpunkt. Das ist lieblos und unbarmherzig. Und ihr Lieben, Jesus hatte keinen Standpunkt. Jesus war in Bewegung. Er hatte einen Weg. Er ist mit anderen mitgegangen und er hat von sich sogar gesagt, ich bin der Weg. Christsein, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Weg. Es ist eine Reise des Glaubens, aber an Paulus, genau wie an Bilbo Beutlin oder an anderen, sieht man, die Reise des Glaubens, sie ist durchaus voller Gefahren. Das ist übrigens der vierte Grund, warum wir als Christen innerlich wie äußerlich manchmal so unbeweglich geworden sind. Nicht nur, dass wir den Himmel vergessen haben. Nicht nur, dass wir uns zu selten damit beschäftigen, dass Gott doch das aus uns hervorbringen will, was längst in uns ist und uns verändern will. Nicht nur, dass wir Standpunkte bezogen haben und unbedingt Recht behalten wollen, sondern auch, weil wir Angst manchmal haben vor Veränderung. Ich jedenfalls kenne das. Jede Veränderung geschieht nämlich durch Gefahren hindurch und oftmals durch Erschütterungen hindurch. Paulus hat das selbst erlebt. Er ist von anderen Christen heftig angefeindet worden. Man hat ihm seinen Glauben abgesprochen, man hat ihn ins Gefängnis geworfen, ausgepeitscht, gesteinigt. Er schreibt einmal, dass es dazu auch noch innere Kämpfe kamen. Paulus hatte ja eine unbekannte Krankheit und hat mit Gott um Heilung gerungen und wurde nicht geheilt. Paulus kannte Zweifel, hat Gott manchmal nicht verstanden. Nun haben wir es sicherlich in unseren Gemeinden hier in Deutschland einfacher. Wenigstens Gefängnis und Folter bleiben uns wegen unseres Glaubens erspart. Die wenigsten erleben Schiffbruch, weil sie das Evangelium irgendwo hinbringen wollen. Jedenfalls nicht im realen Sinn. Aber wir müssen eben doch durch einiges hindurch auf dem Weg des Glaubens und durch einiges hindurch auf dem Weg unseres Lebens. Durch Krankheiten, die wir tragen müssen, manchmal ohne Heilung, da gehen Beziehungen kaputt, da sterben Menschen, die wir lieben, da greifen Ängste und Zweifel unseren Glauben an und wir verstehen Gott manchmal einfach nicht. Manchmal müssen wir das, was wir geglaubt haben, auch noch einmal ganz neu in Frage stellen und vielleicht zugeben, dass wir uns geirrt haben. Und manchmal müssen wir wieder von vorn anfangen. Das gehört alles zum Weg des Glaubens hinzu und noch viel mehr. Wir werden gerade darin verändert. Zeiten des Leids, Zeiten der Angst, Zeiten des Zweifels sind oftmals besondere Zeiten, in denen Gott an uns arbeitet und uns umgestaltet. Oh nein, wir suchen uns das nicht immer freiwillig aus. Aber es geschieht. Es geschieht, damit wir Jesus ähnlicher werden und den Himmel erreichen. Glaube ist Bewegung, das gilt übrigens auch für unsere Gemeinden. Mein letzter Gedanke. Bloß nicht stehen bleiben, nicht alles so lassen, wie es ist. Natürlich, es gibt unglaublich viel Gutes und was gut ist, sollte nicht einfach voreilig verändert werden, nur um der Veränderung willen. Aber ihr Lieben, wenn wir wollen, dass Menschen den Glauben an Jesus Christus kennenlernen, wenn wir davon überzeugt sind, dass das nicht nur mein Privileg ist, Jesus zu kennen, sondern dass es doch eigentlich auch dem anderen gilt, dann müssen wir manchmal auch unsere Gemeinden verändern, jedenfalls auf dem Weg bleiben. Dann müssen wir immer wieder neu danach fragen, was ist unser Auftrag als Gemeinde? Was will Gott von uns? Was will er von uns hier in diesem Ort zu dieser Zeit? Warum gibt es uns als Gemeinde hier in Weilerstadt? Da hat doch Gott was vor. Wie bringe ich die frohe Botschaft des Evangeliums zu meinen Nachbarn, zu meinen Kolleginnen und Kollegen, Verwandten und Freunden. Nein, nicht so, dass ich sie mit frommen Sprüchen überhäufe, aber so, dass ich ihnen in einer Art und Weise begegne, dass sie spüren, da hat jemand etwas in seinem Leben, das fehlt mir. Das hätte ich auch gerne. Für mich hat der Glaube damals so begonnen. Ich habe Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, was haben die? Da fehlt mir was. Die leben zuversichtlicher, mutiger, Nicht, dass sie keine Probleme hätten, aber dass sie anders damit umgegangen sind. Die haben nicht jeden Tag mir ein Traktat in die Hand gedrückt oder einen Bibelspruch. Sie haben einfach ihren Glauben gelebt. Und das hat mich fasziniert. Und liebe Schwestern und Brüder, vielleicht hat es bei euch ähnlich angefangen. Und ihr kennt Menschen, die euch den Glauben vorgelebt haben. Und nun seid ihr selber solche. Was ist der Auftrag an die Gemeinde? Wozu hat Gott uns in der Gemeinde berufen? Sicherlich nicht hinter verschlossenen Türen und auf bequemen Stühlen zu sitzen, sondern wir sind berufen, hinauszugehen, damit andere Jesus kennenlernen. Wir sind berufen, unsere Art, Gottesdienste zu feiern und miteinander Gemeinschaft zu haben, immer wieder daraufhin zu überdenken, ob andere, denen das fremd ist, trotzdem dazukommen können, ob sie andocken können, ob sie ein Stück Heimat finden können, auch wenn sie anders denken oder, wie man heute sagt, so ganz anders ticken. Und darum stellt uns Gott immer wieder die Frage, wie muss deine Gemeinde aussehen, damit Menschen im Glauben gestärkt und zum Glauben finden. Und dann, sagt Jesus, dann steht auf aus euren Stühlen. Dann verlasst eure Sitzungsräume und Gottesdienstsäle und Kaffeebars und Jugendräume und geht zu den Menschen, die euch brauchen. Denn Glaube ist Bewegung. Glaube ist Bewegung. Liebe Schwestern und Brüder, mein Glaube und meine Gemeinde müssen morgen anders sein als heute und übermorgen wieder anders. Nicht, weil Veränderung an sich ein Wert wäre, sondern weil wir unterwegs sind und weil Glaube heißt, wir sind Menschen des Weges. Jesus ist ja der Weg. Christen sind Menschen des Weges, immer in Bewegung. Also ihr Lieben, hüten wir uns nicht nur vor körperlicher, sondern bitte auch vor geistlicher Bewegungsarmut. Amen.